Wir haben eben schon ein Lob- und Preislied für unseren Herrn gesungen und es wird in der Predigt weitergehen mit ein Lob- und Anbetungsthema. Und auch unser Handglockenstück, unser zweites, ist ein Choral, den die meisten von euch wahrscheinlich gut kennen. Schönster Herr Jesu, dich will ich lieben, dich will ich ehren. Wer die Texte mitlesen möchte, kann dazu das Wir loben Gott Nummer 62b aufschlagen.
Schön, mir sehr gut gefallen. Fand ich sehr faszinierend, was man da für eine Koordination braucht. Ne? Jeder hat nur zwei Töne in der Hand. Wenn einer fehlt, dann funktioniert es nicht.
So ähnlich wie Gemeinde, ne? Funktioniert nur zusammen. Ja, Anbetung ist das Thema. Puh, Anbetung. Ich habe mich sehr früh auf diese Predigt vorbereitet, direkt nach meiner letzten Predigt vor 3 Monaten. Und Junge, kommt mir vor wie ein halbes Jahr. Schwieriges Thema, weil das so viel mit uns zu tun hat und so viel mit der Kirche zu tun hat. Wir singen hier Lieder zur Anbetung Gottes. Wir kommen hierher, um anzubeten und zusammen zu beten. Und wenn ich mir da mich selbst angucke, ist das manchmal so, ich bin ja selber kein so unbedingt so regelmäßiger Gast hier im Gottesdienst. Ich komme vielleicht 2-mal im Monat her. Da geht's schon mal los, ne? Dann singen wir hier Lieder, die ich manchmal gar nicht kenne. Sieht ja manchmal so aus. Wir wollen ein bestimmtes Lied singen, Nummer 250 aus Wir loben Gott. Und dann fange ich an zu suchen, dann fängt das Lied schon an zu spielen. Und ich suche noch und ich suche noch. Dann fängt der erste Vers an. Und dann fange ich an zu lesen. Dann fangen die Leute an zu singen. Und eigentlich hätte ich die Zeit des Vorspiels dazu nutzen müssen, jetzt mir mal die Melodie anzuhören, wie ich das denn singen muss. Und jetzt fängt die erste Strophe an und ich fange an, mich da durchzumogeln. Irgendwie fange ich so leise an mitzusummen. Oh, wie sind da so die Melodien, und das fällt mir manchmal auch gar nicht so leicht, weil ich das Gefühl habe, von 120 Leuten singen auch nur 50 so leise mit. Aber irgendwie in der ersten Strophe habe ich dann meinen Weg gefunden und jetzt habe ich auch Zeit, mir den Text mal anzugucken. Was singe ich da denn eigentlich? Was ist denn das eigentlich, was ich da singe? Und wenn ich dann verstanden habe, was der Text sagt, dann ist das Lied auch schon vorbei und ich muss zum nächsten Lied blättern. Und ich mache das meistens dann schon so, dass in den letzten Akkorden blätter ich schon zum nächsten, damit es mir nicht wieder so geht. Dann kann ich sagen, einfach unglaublich schlecht vorbereitet. Ne? Ich könnte eigentlich mal zu Hause mich hinsetzen und mir das Liederbuch angucken und die Noten und anhören, damit ich hier auch richtig mitmachen kann. Und wenn ich das so mache, wenn ich hier stehe, dann ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht. Ich denke so, oh, irgendwie machst du nicht gut, ne? Machst nicht gut mit und irgendwie ist das doch nicht so das Richtige. Und dann haben wir eine gemeinsame Gebetszeit, oft auch, so im stillen Gebet, dann stellen wir uns hin, so wir wollen uns jetzt alle hinstellen, die Augen schließen und still für uns beten. Stelle ich mich natürlich auch hin, na klar, ich will ja nicht irgendwie aus dem Rahmen fallen. Und dann komme ich langsam zur Ruhe, nachdem die Lobpreiszeit für mich schon so stressig war. Atme ich tief durch und denke so, gut, ankommen. Lieber Gott, ich danke dir. Und auf einmal ist die Gebetszeit auch schon vorbei. Und ich habe es gar nicht geschafft, in den 45 Sekunden jetzt das loszuwerden. Vielleicht, also wenn ich gut ankomme hier, also ich bin morgens früh aufgestanden und habe auch ein paar Kaffee getrunken, dann bin ich ausgeschlafen und gut gelaunt und habe mich gut vorbereitet auf die Lieder und ich schaffe es sogar in dieser stillen Gebetszeit, richtig ein Gebet schnell nach oben zu schicken, auch noch Amen zu sagen. Aber das ist eigentlich ist das eher seltener der Fall, wenn ich hier bin. Und da habe ich ein Problem, ne? Irgendwie bin ich irgendwie kein guter Christ. Ist das so? Das ist so, wie ich das erlebe. Und dann gucke ich um mich herum, wie machen denn die anderen Leute das? Und wie machen denn das die anderen Religionen auch? Ne? Also der gute Christ, der geht einmal die Woche auf alle Fälle in den Gottesdienst. Der kennt auch die Lieder, der kann die auch mitsingen, kennt auch die Texte, weiß auch, was er da singt, betet auch richtig mit, hat Gemeinschaft, engagiert sich in der Gemeinde. Wenn ich mir den Islam angucke, meine Güte, was ist das für eine Anbetungspraktik, ne? 5-mal am Tag beten, auf den Knien, Gesicht auf dem Boden, die sind ja richtig da drin, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, die sind also mit allem dabei. Auch überhaupt so im Leben, ne? Im islamischen Leben, kein Alkohol trinken, sich ganz streng daran halten. Finde ich schon beeindruckend, was das für ein Anbetungsleben ist. Aber das ist ja nicht nur in den Religionen so, da muss ich gar nicht hingucken. Wenn ich mir mal Fußballfans angucke, ne? Das ist ja mal richtige Anbetung. Da bestimmt der Fußball das ganze Leben, ne? Also die Kluft, Schals, Mützen, Aufnäher, man sieht sofort, zu welchem Verein der Fußballfan gehört. Gehen immer zu den Spielen, wenn sie nicht da persönlich da sein können. Dann gucken sie sich im Fernsehen an oder sie reisen ihrem Club sogar hinterher und das geht ja manchmal so weit, dass sogar die Bettwäsche die Vereinsfarben hat. Und wenn die im Stadion sind, da wird getrommelt, da wird gejubelt, 1,5 Stunden lang, mit Inbrunst. Also die sind so dabei, mit Leib und Seele. Wer Töchter hat, die im Teenageralter sind, die wissen auch, was da manchmal passiert. Die haben meistens so eine Phase im Leben, da sind sie Fan von irgendwem. Also irgendwie ein Sänger oder manchmal ist es auch ein Schauspieler. Und das ganze Zimmer tapeziert mit Postern und mit Autogrammkarten. Und die können die Lieder mit Inbrunst mitsingen. Und alle Gespräche mit den Freundinnen drehen sich nur um diesen Star. Tag und Nacht. Das ist auch Anbetung, ne? Sie haben ein Idol. Das ist auch Anbetung. Wie sieht das aus? Meine Güte. Und da habe ich das Gefühl, da stinke ich total dagegen ab. Und als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, Anbetung, das war ein hartes Brot. Ich wollte wissen, wie mache ich das richtig? Wie schaffe ich das jetzt? Anzubeten, Gott anzubeten. Und dann habe ich mir einen Text angeschaut, den möchte ich einmal mit euch lesen. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Ich kann das auch einmal vorlesen. Das ist Johannes 4, ab Vers 19. Das ist eine Situation, da sitzt Jesus mit einer Frau am Brunnen. Die führen ein Gespräch, was auch schon ziemlich ans Eingemachte geht. Und dieses Gespräch führt zu dem Thema Anbetung. Und die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zu dieser Stelle muss man was sagen. Damals war das so, es gab auf der einen Seite gab es den Tempel in Jerusalem, wo angebetet wurde, wo der Opferdienst stattgefunden hat. Und dann gab es noch einen anderen Tempel und der war in Samarien, der war auf dem Berg Gerizim. Die Samariter haben dort angebetet. Und die beriefen sich auch direkt auf eine Stelle im Alten Testament, in der Tora und auf Mose direkt, um die Existenz dieses Tempels überhaupt zu legitimisieren, also um das zu untermauern, dass es eine Berechtigung für diesen Tempel gibt. Und diese beiden Tempel, die standen in direkter Konkurrenz zueinander. Also die Samariter und die Juden in Jerusalem, die haben die andere Seite überhaupt nicht akzeptiert, haben gesagt, die glauben gar nicht richtig, die beten gar nicht richtig an, die haben überhaupt gar keine Berechtigung, diesen Tempel überhaupt zu haben. Und das ist ja heute bei uns im Christentum ähnlich, ne? Also wir haben Katholiken, wir haben die Lutheraner, wir haben die Protestanten, protestantische Kirche, wir haben die Presbyterianer, wir haben die Baptisten, wir haben die Methodisten, wir haben die Adventisten und wenn wir wollen, können wir auch noch die Zeugen Jehova dazu nehmen. Wir alle haben dieses eine Buch, die Bibel, und sind so weit voneinander entfernt in der Art, wie wir anbeten und was wir meinen, wie das richtig geht, wie man das macht, was man tut. Und das geht so weit, dass wir die andere Seite überhaupt gar nicht akzeptieren. Sagen wir, die sind gar nicht richtig gläubig. Die machen das überhaupt gar nicht richtig. Die haben nicht mal denselben Gott wie wir. Die rufen sich auf das gleiche Buch, aber das ist was völlig anderes. Das ist nur am Rande. In dieser Bibelstelle ist es so, die Samariterin fragt jetzt Jesus, also wo sollen wir denn jetzt anbeten? Auf dem Berg, wo ich und meine Väter das schon seit Jahrhunderten gemacht haben oder seit Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie lange das war, auf dem Gerizim oder in Jerusalem? Und Jesus sagt, auf diese Frage antwortet er ganz erstaunlich, auf die Frage nach dem Ort der Anbetung, da sagt er, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder in dem Tempel noch in dem Tempel anbeten. Der Vater sucht solche Anbeter, die im Geist und Wahrheit anbeten. Also nicht hier oder da, in Geist und Wahrheit. Das ist ganz erstaunlich, weil das bedeutet eigentlich für mich, dass ich eigentlich zur Anbetung Gottes nicht in die Kirche gehen brauche. Und du dachtest so, die Hauptaufgabe von Kirche ist Anbetung, dass wir Gott anbeten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Kirche hat, Gemeinschaft zu haben, aber nicht Anbetung. Das, was Jesus hier sagt, das war damals und das ist auch heute, das ist völlig revolutionär. Das passt auch in unser Konzept überhaupt gar nicht rein heute. In den Religionen, da gibt es immer einen ganz bestimmten Ort der Anbetung. Im Judentum, das ist das Jerusalem, das Tempel, da wurde auch damals immer in Richtung des Tempels gebetet. Im Islam ist es heute auch immer noch Mekka. Also wir richten sich immer nach Mekka aus. Es gibt immer eine Kultstätte, einen heiligen Ort, einen Ort, wo man anbetet. Beim Fußball ist das das Stadion. Und bei der Musik, da ist es die Konzerthalle. Jesus sagt, um Gott anzubeten, brauchst du überhaupt gar keinen besonderen Ort aufzusuchen. Anbetung muss im Geist und in Wahrheit passieren. Was das bedeutet, da muss man jetzt auch gar nicht große theologische Exkursion machen. In Geist und Wahrheit bedeutet einfach bewusst und ehrlich. Es muss bewusst passieren. Ich muss wissen, was ich da tue. Und jetzt gucke ich mir mal Religion an, was denn da passiert eigentlich. Wie wird denn angebetet? In den Naturreligionen, im Schamanismus zum Beispiel, da werden Drogen genommen. Da nimmt man so halluzinogene Kräuter oder Pilze und da wird dann auch so ekstatisch getrommelt, um sich so an einen bestimmten Bewusstseinszustand zu bringen. Und dann haben die Schamanen irgendwelche Visionen oder irgendwelche Träume und sind dann ihrem Gott näher. Im Hinduismus, da geht das sogar noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so rituelle Messertänze. Da wird auch ganz ekstatisch getrommelt. Im Hinduismus. Messertänze sind das. Also das ist ganz gruselig eigentlich. Ne? Die haben so lange Ketten mit Messern dran und dann tanzen sie durch die Straßen und hauen sich damit auf den Rücken und ritzen sich und bringen sich dadurch auch in so einen ekstatischen Zustand. Und das kombiniert mit diesen Trommeln, sind die in Ekstase dann. Im Buddhismus, ja, man sagt ja, Buddhismus ist eine Philosophie und keine Religion, aber hat ja auch Elemente davon. Im Buddhismus ist Meditation. Und in der Meditation ist das so, da leert man seinen Geist. Also man sagt, der Geist muss komplett leer sein, damit ich jetzt richtig diese Meditation durchführen kann. Und dazu kommt ja auch, kennt ihr bestimmt, dieses Om. Und das machen die fortwährend. Also das sind so 5 Minuten. Om. Und wenn man das mal wirklich mal 5 Minuten macht, dann merkt man, es ist so eine Vibration, die geht so durch den Körper durch. Oh, und dann wird man so langsam, wird einem so langsam schummerig. Man kommt in so einen anderen Bewusstseinszustand und dann ist es auch ganz einfach, den Geist zu leeren. Ich denke an nichts mehr. Ich habe nur noch diese Schwingung. Und zum Beispiel im Katholizismus, da ist das ganz ähnlich. Da gibt es die Liturgien, das kennt man auch, wenn da so eine Predigt gesprochen wird oder so diese Liturgie, da ist das genauso. La 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 la. Und dann die Kongregation. No 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 no. La 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 la. Ja, hör mal 5 Minuten dazu. Du hörst überhaupt gar nicht, was da gesagt wird. Da hörst du nur. Das ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche wie im Buddhismus. Und im Islam, da ist das ganz ähnlich. Das hört sich fast genauso an. Wenn der Gebetsruf, ich selber finde das sehr schön, also ich mag diese Melodien, diese orientalischen Melodien, die gefallen mir sehr gut, die berühren mich. Wenn ich den Gebetsruf höre von der Moschee oben, ist genau das Gleiche. Das hat ein bisschen andere Tonlage, das geht so in Halbtönen. Das ist Aber es ist genau das Gleiche. Es schwingt so vor sich hin. Und wenn ich das längere Zeit höre, dann werde ich so, dann fange ich an zu schweben. Beim Sport und in der Musik ist das ganz genauso. Das hat ganz viel mit dem Körper zu tun. Das hat ganz viel mit Gefühl und Emotionen zu tun. Beim Fußball auch. Das ist einfach, das sind einfach Gefühle, Emotionen, die da mit reinspielen. Bei Musik in Konzerten auch. Die jungen Mädchen, das sind nur Hormone, die da spielen. Ne? So. Und diese ganze Anbetung, das ist Anbetung. Führt dazu, dass der ganze Körper schwingt, dass man in so einen anderen Bewusstseinszustand kommt. Und was ich jetzt gerade erzählt habe vom Buddhismus und Hinduismus und auch vom Katholizismus, Liturgie oder im Islam dieser Gebetsruf, das sind Praktiken, die man eigentlich so landläufig nennt, die nennt man bewusstseinserweiternd, aber eigentlich ist es genau was anderes, nämlich bewusstseinsdämmend. Das dämmt einen runter. So. Das ist nicht bewusst. Das ist alles andere als bewusst. Jesus sagt, ihr betet was an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten etwas an, was wir kennen. Also um in Geist und in Wahrheit, um echt, bewusst und ehrlich Gott anzubeten, dafür gibt es eine Voraussetzung. Ich muss wissen, wer das ist. Ich muss ihn kennen. Und jetzt habe ich ein Problem. Wie finde ich denn heraus, wer Gott ist? Die Bibel sagt, Gott den Vater, den hat nie irgendjemand gesehen. Wie erkenne ich, wer Gott ist? Wie erkenne ich den König? Mein König, der gibt mir ein Gesetz, das mir zeigt, wer er ist. Er sagt, du sollst keinen anderen König haben, denn es gibt nur einen König. Du sollst den Namen des Königs nicht für deine eigenen Zwecke missbrauchen. Du sollst nicht töten, denn der König ist Leben. Du sollst nicht Ehe brechen, denn der König ist immer treu. Du sollst nicht stehlen, denn der König ist der, der schenkt. Du sollst nicht lügen, denn der König ist wahrhaftig. Das ist ein toller König, denke ich mir so, ne? Toll. So einen König hätte ich gerne. Wenn ich mir da die politische Landschaft heute angucke, denke ich mir, oh meine Güte. Ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, jetzt auch gerade letzten Sonntag, das war echt schwierig für mich. Aber so einen König hätte ich gerne. Das wäre toll. Aber wie kann ich denn wissen, dass der König wirklich so ist, wie er sagt? Wie beweist er, dass er der ist, der behauptet zu sein? Der König nimmt seine Krone ab und zieht seinen königlichen Mantel aus und kleidet sich wie ein einfacher Knecht. Und er verlässt seinen Palast und kommt selbst zu den Menschen. Und durch sein Reden und Handeln und Leben und Sterben beweist er, dass er genau der ist, der er behauptet zu sein. Also durch Jesus kann ich sehen, Gott, das ist gar kein ferner Gott. Ich brauche gar keine bestimmten Rituale, um mich dem irgendwie zu nähern. Der ist zu mir gekommen. Der kommt zu mir. Dem ist nichts Menschliches fremd. Der ist nicht abstrakt und nicht unerreichbar, fern und nicht zu verstehen. Der weiß, wie es mir geht. Der hat das alles durchlebt, was ich so durchlebe. Der weiß, was Hunger ist. Der weiß, was Schmerzen sind. Der weiß, was es bedeutet, sich zu freuen, wütend zu sein oder traurig. Der weiß, was es bedeutet, einsam zu sein, sich unverstanden zu fühlen, ungerecht behandelt zu werden, gemieden. Und beschimpft und verachtet und verfolgt und verraten und bespuckt und geschlagen und getötet. Das ist überhaupt gar kein ferner Gott. Der ist ganz nahe gekommen. So einen König hätte ich gerne. Ich war früher immer so jemand, der ein extremes Problem mit Autorität gehabt. Also in der Schule, ne? So, also mir sagt keiner, was ich zu tun und zu lassen habe. Und Noten oder so, die erkenne ich auch schon gar nicht an. Die sagen gar nichts darüber aus, was ich kann oder was ich nicht kann oder weiß oder nicht weiß. Weil eigentlich ist mir das auch alles egal. Abitur, ob ich das bekommen habe oder nicht, das war mir auch egal. Das war so ganz haarscharf. Einen Punkt habe ich noch bekommen in Bio. War mir alles völlig lax. Und
damit habe ich mich auch nicht beliebt gemacht. Ne? Also ich war immer gegen an. So. Ich hatte in meinem Jahrgang damals in der Schule 5 Leute, mit denen bin ich gut klargekommen, und der Rest, die haben mich gehasst. So richtig. Und heute weiß ich auch warum. Also aus gutem Grund. Und das ging lange so. Mir sagt keiner, was ich zu tun habe. Ich entscheide das selber. Ein König ist schon gar nicht. Aber das ist ein König. Dem kann ich folgen. Gerne. Gott will gar keine Anbetung. Der will nämlich den Anbeter. Dem geht es nämlich gar nicht darum, dass ich auf die Knie falle und mich ritze und mich erniedrige und demütige und sage, ich bin nicht würdig. Darum geht es nicht in erster Linie. Es geht ihm um mich, um dich. Heutzutage, da geht das viel mehr um Anbetung, als wir glauben eigentlich, überall. Es geht um Unterwerfung. Also von allen Seiten sind wir in irgendwelchen Zwängen drin, ne? Im Job oder in unseren Beziehungen, egal wo. Der Chef sagt, hier, ich möchte gerne, dass du 2 Stunden länger bleibst, unbezahlt. Oder ruft mich zu Hause an, sagt, hier ist was falsch gelaufen. Ich habe solche Angst, meinen Job zu verlieren. Dann mache ich das. In meinen Beziehungen auch. Ich habe Angst, nicht geliebt zu werden. Entweder hechel ich irgendwelchen Beziehungen hinterher, dass ich da Anerkennung und Liebe bekomme, und stürze mich da rein, oder ich lasse es gleich bleiben, weil ich Angst habe, dass es sowieso nicht funktioniert. Sogar in der Kirche. Da stehe ich dann und alle singen und ich kann irgendwie nicht so richtig mitsingen, fühle mich schlecht, denke irgendwie, ich bin jetzt kein guter Christ. Oder ich komme nur alle 2 Wochen zum Gottesdienst. Hat mich schon jemand darauf angesprochen. Ach, die habe ich ja lange nicht gesehen. Sag ich mal, ja, ich sitze ja auch immer da hinten, da sieht man mich immer nicht so. Kriegt man mich nicht so mit. Aber der König, der will mich frei machen. Der macht mich absolut frei. Absolut. Ich muss nicht mehr nach Anerkennung und Bestätigung suchen, wenn ich weiß, dass Gott mich sieht. Er kennt mich durch und durch, besser als ich mich selbst kenne. Ich muss nicht mehr krampfhaft danach suchen, geliebt zu werden, wenn ich weiß, dass Gott mich liebt um meinetwillen. Also völlig unabhängig, ob ich irgendwie ein Gutmensch bin oder einfach ein absoluter, ich sag das jetzt mal nicht. Und auf einmal verändert sich was bei mir. Und dann auf einmal kann ich anfangen, Beziehungen zu leben, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass ich zu kurz komme, dass ich nicht das rausbekomme, was ich da rein investiere. Denn durch die Beziehung zu Gott, da habe ich auf einmal mehr als genug. Ich habe auf einmal alles. Meine Identität und meinen Wert beziehe ich aus der Beziehung zu ihm. Nicht aus den Ritualen, die ich irgendwie vollziehe. Und die Beziehung zu ihm, die nährt dann meine Seele und die Beziehung, die ich zu anderen Menschen habe. Wir denken immer, wir müssen irgendwas machen, um Gott näher zu kommen. Und Religion ist etwas, was überhaupt gar nichts über Gott aussagt. Nichts. Religion bringt mich auch nicht näher zu Gott. Das kann sie überhaupt nicht leisten. Und Religion dreht sich nur um den Menschen, nur um mich. Darum geht's. Dass ich mich gut fühle, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich das spüre. Om. La 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 la, Gott ist nah. Es geht immer darum, dass ich mich gut fühle, dass ich einen Beweis habe, dass Gott auch da ist. Denn wenn ich das fühle, das ist der Beweis. Wenn ich das fühle, dann weiß ich ja, Gott ist da.
Aber nur weil du das fühlst, heißt es nicht, dass es auch da ist. Und andersrum, nur weil du es nicht fühlst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ich habe in diesen 3 Monaten, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das war so hart, das war so schwer. Ich habe mir ganz viele verschiedene Praktiken angeguckt, was Anbetung ist und wie Anbetung gemacht wird. Und ich habe das versucht nachvollziehen, indem ich das tue. Ich habe das gemacht. Und das hat mir ein unbeschreiblich gutes Gefühl gegeben. Es hat sich so gut angefühlt. So gut. Voll mit Adrenalin. Ja, Schakka. Also dagegen ist ein Motivationsseminar gar nichts. Er hat mich richtig gut gefühlt. Lebendig. Ich habe gesagt, danke Herr, du bist richtig stark. Und dann kam ich an so einen Punkt, und ich dachte, Moment mal, irgendwie, das kommt mir komisch vor. Und ich wusste nicht, was das genau ist. Und das ging mir dann auf und das war richtig heftig. Da habe ich mich richtig, richtig schlecht gefühlt. Weil ich gemerkt habe, diese ganzen Anbetungspraxen, die ich gemacht habe, das ging nur um mich. Es ging überhaupt nicht um Gott. Es ging nicht um Anbetung, dass ich sage, danke Herr, dass du da bist. Es ging nur um mich. Nur um mich. Und heute ist es für mich so, dass ich auch manchmal hierher komme und dann kenne ich das Lied nicht und ich kann das nicht mitsingen und dann mache ich das auch nicht. Ich singe das dann nicht mit. Ich lese mir dann den Text durch und überleg, was sagt mir der? Und dann danke ich Gott. Und meine Anbetung, das wurde mir dann bewusst, die findet gar nicht hauptsächlich hier statt. Weil hier bin ich nur alle 2 Wochen oder einmal die Woche. Meine Anbetung findet da statt, wo ich bin. Im Geist und in Wahrheit. Da, wo ich mich aufhalte, da findet Anbetung statt. Wenn ich sage, Jesus ist mein König, und ich sage, ja, so einen König will ich auch haben. Und zu dem will ich auch gehören. Und ich will auch, dass man erkennt, dass ich zu dem gehöre. Ich will am liebsten ein T-Shirt tragen mit einem Kreuz drauf, hier. Und dann will ich auch so handeln. Dann will ich, dass das sichtbar wird in meinem Leben. Und das wird es auch immer mal wieder, aber es gibt auch so Situationen, wo ich denke so, oh, meine Güte, was hast du wieder gemacht? Also zum Beispiel fällt mir ein, ich hab so eine Krankengymnastik im Moment, starke Schulterschmerzen, habe schon seit längerer Zeit und da habe ich einen Termin verpasst. Und wenn man so einen Termin verpasst, dann haben die das immer so als Regelung, man muss da so eine kleine Strafe zahlen oder halt so eine Ausgleichsgebühr, weil die halt einfach Ausfallkosten haben. Dann bin ich morgens dann dahin gegangen zu meinem nächsten Termin, hatte mein Portemonnaie in der Tasche und sage, ja hier, ich muss das ja noch bezahlen. Und die Arzthelferin sagt zu mir, ja, kannst du mal, dann schreiben Sie mal da einfach für die Stunde, dass Sie da waren. Ja, okay, und dann schreibe ich mal. Und dann fällt mir im Nachhinein ein, mal ganz im Ernst, was habe ich da jetzt gemacht, ne? Das ist schon wieder 2 Gebote gebrochen. Ich habe erstmal gelogen, unterschrieben, wo ich eigentlich gar nicht da war. Und ich habe auch noch geklaut, ich habe gestohlen, ich habe der Krankenkasse Geld gestohlen. Und das, obwohl ich mich da so drauf vorbereitet habe, so jetzt zahlt es jetzt hier, ich bin ja arm, also das tut mir auch weh, sowas zu zahlen. Ne? Das zahlt sie jetzt und dann zack wieder. Und dann weiß ich, ich muss nicht jetzt zum Beichtstuhl gehen oder irgendeinen Ort aufsuchen, sondern ich weiß, der Schritt zu Jesus, das ist ein Schritt zurück, ein Schritt nur. Egal wie weit ich mich von ihm entfernt habe, es kommt auch oft vor, dass ich völlig den Faden verliere sozusagen. Ne? Ein Schritt zurück. Und ich überlege, was das in meinem Leben verändert hat. Dann kann ich mir sagen, das ist ein König, den kann ich anbeten. Und wenn ich an ihn denke, dann erfüllt mich das mit Freude und mit Liebe. Und dann kann ich anbeten, egal wo ich bin. Egal wo ich bin, kann ich anbeten und danken. Und dazu zum Schluss noch eine Sache, das ist vor kurzem passiert. In Libyen, die 21 koptischen Christen, die da getötet worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also wir haben ja ein Video aufgenommen, diese Islamisten, sehr professionell. Ich habe mir das nicht ganz angeguckt, ich habe nur Ausschnitte davon gesehen in der Tagesschau oder in den Nachrichten. Gespenstische Szene am Strand, an den Klippen. Und die laufen, Gänsemarsch, jeder in seinem Gefangenen-Overall und hinter ihm der schwarz gekleidete Messerträger. Gehen sie auf den Strand zu, stehen da, knien sich hin und die Mörder stehen hinter ihnen. Und da sind Bilder um die Welt gegangen, Nahaufnahmen von diesen jungen Männern, wie die da knien. Und da haben sich Leute gefragt, guckt euch mal die Gesichter an. Wie können die denn so ruhig bleiben? Also normalerweise, das ist ja Panik eigentlich, ne? Die wissen, jetzt ist vorbei. Da sieht man, einige haben die Augen geschlossen und einige da ist eine Zuversicht in den Augen. Also vielleicht interpretiere ich das da rein, aber ich glaube nicht. Könnt euch mal die Bilder angucken. Das ist faszinierend. Und Menschen, die gar nicht an Gott glauben, fragen sich auf einmal, was ist denn das? Wie kann das sein? Und das ist der König. Wenn man so einen König hat, von dem man weiß, der das alles durchlebt hat, und das können wir uns ja gar nicht vorstellen, weil wir in dieser Situation nicht sind. Aber ich weiß einfach, das habe ich in meinem Leben erlebt, Gott ist immer da, auch wenn wir ihn nicht fühlen, auch wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Und gerade in den schweren Momenten ist er da. Gerade wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht es nicht mehr weiter, dann ist er da und holt mich da raus. Und dann kann ich singen. Psalm 95 beschreibt das so toll. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen, ihm zujauchzen. Der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Amen.